Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir zusammen sein dürfen. Ich freue mich, dass wir zusammen Ostern feiern dürfen. Und für mich ist Ostern der höchste Tag im Kirchenjahr, der schönste Tag. Ich habe manchmal an Ostern so ein richtiges, fast ein High. So, am Morgen komme ich zur Tür raus und denke, wow, vor ein paar Jahren, zu Bülach, das war irgendwie ganz köstlich. Ich bin mich vorbereitet in der Predigt und dann sind wir so ins Steckenhaus rausgegangen und dann kommt ein Nachbar raus und sie sagt, morgen. Und ich sage, er ist schon verstanden. Und sie, was, wer? Ja, wer recht? Aha, ja, klar. Also heute habe ich niemanden getroffen im Steckenhaus, aber es ist Hammer. Und wisst ihr, früher haben damals so Verkündiger gesagt, so im Gottesdienst haben sie gesagt, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde hat gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Hey, das machen wir auch, oder? Ist gut? Okay, sind wir bereit? So richtig laut. Der Herr ist auferstanden. Amen. Genau. Und ich finde, es gibt nur schon eine Freude, wenn man das ausspricht, oder? Wenn man sich das bewusst macht. Er ist wirklich auferstanden. Es ist mega. Und wir wollen heute Ostern beleuchten im Licht von einer Frau, nämlich von der Maria Magdalena. Für Maria war Jesus das Ein und Alles. Mega, mega eine wichtige Person. Und dann kam Karfreitag und ihr Jesus ist gestorben. Und für sie war das unfassbar. Es muss mega schlimm sein. Und dann Ostersonntag kam, früh am Morgen, die Maria geht zum Grab hin. Und wo sie so zu dem Grab hinläuft, plötzlich sieht sie, dass der Grabstein weggerollt ist. Und sie hat wahrscheinlich gerade einen Schock gehabt, oder? Was gibt's da? Ein Grabständiger? Was ist los? Was ist passiert? Und wir steigen jetzt da ein und ich lese aus Johannes 20, wie es denn da weitergegangen ist. Es heißt da ab Vers 11, Maria aber stand draußen bei dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene, also die Engel, sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Also Maria steht draußen bei der Gruft und brüllt. Und speziell finde ich, jetzt manchmal muss man es ja ganz genau lesen, Maria aber. Das ist wie ein Gegensatz. Und es ist wirklich ein Gegensatz, weil wenn man jetzt das ein bisschen rundherum würde lesen, dann sieht man, dass der Petrus und Johannes, die sind auch gekommen nachher zum leeren Grab. Und die beiden Männer haben von dir geschaut und dachten, Schultern zuckt, okay. Keine Ahnung, sind wieder davongezottelt. Maria aber. Die ist geblieben. Die ist dort geblieben, hat gebrüllt. Sie ist nicht von der Stelle gewichen, wo sie ihr Herz letztes gesehen hat. Beim offenen Grab. Und ich finde, da haben wir so ein wunderbares Beispiel an Liebe und Hingabe von einer Frau. Und diese Frau hat die Liebe von Jesus am eigenen Leib erfahren. Maria hat ja ursprünglich in Magdala gelebt. Das ist eine Ortschaft am See Genezareth in Israel. Und sie hat dann irgendwann, ist sie so eine Nachfolgerin geworden von Jesus, hat ihr Zuhause verlassen, ist im Land umgereist mit dem Jesus, hat seinen Auftrag zu ihrem eigenen Auftrag gemacht und hat zusammen mit anderen Frauen, hat sie Jesus und seine Jünger, hat sie ein bisschen geschaut, dass die über die Runden kommen, oder? Dass die nicht gerade untergehen und verhungern. Hat einfach für die Männer ein bisschen geschaut und sie begleitet. Und sie ist mit ihm auf Jerusalem gegangen, wo er dann das letzte Mal da ist, wo er verurteilt worden ist. Sie ist dabei gewesen, wo er am Kreuz gehangen ist. Sie ist nicht von seiner Seite gewichen. Sie hat geholfen, beim Begräbnis ist dabei gewesen. Und jetzt sitzt sie vor einem leeren Grab. Und wisst ihr, was mir für ein Wort in den Sinn kommt, um Maria zu beschreiben? Es ist treu. Die Maria ist treu. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wie ist denn das möglich? Hat die Maria Gehirnwäsche erfahren, als sie das gemacht hat? Ist sie gezwungen worden, das zu tun? Nein. Die Bibel erzählt es nämlich ganz interessant. Maria, sie war besessen von 7 Dämonen. Und wie die 7 Dämonen in sie gekommen sind, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, die Maria ist prägt, das Leben ist prägt von Zwang und von Ängsten und von Finsternis und von Mühsal. Und es war so schwer für die Maria. Und dann ist sie Jesus begegnet. Und der Jesus hat die 7 Dämonen austrieben und hat ihr ein neues Leben geschenkt. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben mit Sinn, ein wahrhaftes Leben. Und das war derart stark für Maria, dass sie gemerkt hat, der Jesus ist der Messias. Und dem Messias, dem will ich dienen, mit dem will ich leben. Und so ist sie ihm nachgefolgt. Und wisst ihr was? Auch heute noch gibt es Menschen, die von Zwang und Angst bedrückt werden. Und heute noch kann Jesus begegnen und kann frei machen von dortigen Zwang und Angst, kann ein neues Leben schenken. Und Jesus, der ist ja nicht tot geblieben. Der ist auferstanden und erlebt. Und wisst ihr, was ich auch Hammer finde? Der Jesus ist bereit, das von uns wegzunehmen, was uns von Gott Vater trennt. Die Bibel sagt, dass wir erleben, jeder Mensch hat eine Lebensschuld, die auf ihm liegt, und die Lebensschuld trennt uns vom lebendigen, heiligen Gott. Und Jesus hat das alles auf sich genommen, Ostern und Karfreitag, um uns die Lebensschuld wegzunehmen. Und es braucht jetzt einfach etwas Unerhörtes. Also heutzutage ist es unerhört, nämlich, dass ein Mensch sagt, Jesus, man kann es nur ihm sagen, ganz allein in meinem Gebet, Jesus, du siehst, ich habe ein paar Böcke geschossen in meinem Leben. Das ist nicht gut. Zapp, und ich gebe es zu. Bitte nimm das weg. Und dann kommt Jesus, nimmt so einen Prügel und haut reis auf den Nackel und jetzt habe ich dich! Endlich! Hast du es zugegeben? Nein. Er sagt, gut, bist zu mir gekommen. Ich vergib dir das. Ich habe alles schon getragen. Ich habe dich gedankt am Kreuz und jetzt bist du endlich da. Ich bin so gut. Ich habe dich nämlich so lieb. Und dann kannst du sagen, Jesus, oh, ich danke dir, komm bitte in mein Leben rein. Und der Jesus kommt und du erfährst ihn dann auch. Für mich ist das, als ich das erste Mal gehört habe, völlig unrealistisch gewesen. Aber dann habe ich es gemacht, den Schritt, und ich habe erlebt, dass es wirklich stimmt. Und das ist das Wunderbare. Und das hat Maria also in dem Sinn auch erlebt. Und darum ist sie so treu geworden. Gegenüber Jesus, weil sie derart bewegt war. Und ich habe mir überlegt, an die Frage mal, an die jetzt schon mit Jesus leben, wo sieht man eigentlich bei uns treu gegenüber Jesus? Sieht man die noch? Das müsste man hoffentlich. Ich glaube, treu sollte man auch daran sehen, dass sich nicht alles um mich selber dreht, sondern dass ich auch mich zurückstelle zugunsten von anderen Menschen. Allen vor allem mal Jesus selber. Dass ich mich ihm unterstelle und sage, Jesus, ich akzeptiere das, was du sagst. Auch wenn ich vielleicht mal gar keine Lust habe. Oder da ist vielleicht mit einem der Ehepartner oder Kind, wo der Punkt der Treue wichtig ist. Aber auch Stichwort Gemeinde. Treue zeigt sich zum Beispiel in der Gemeinde auch, indem ich den Gottesdienst ganz hoch gewichte. Dass ich sage, hey, das ist mir eine ganz hohe Priorität. Das ist der Kern, irgendwo auch der Kern von der Gemeinde. Und ich gebe dem eine hohe Priorität und tue mir auch mal etwas schieben. Wenn ich jetzt merke, jetzt würde ich gerade ein paar Mal fehlen, hey, das wollte ich nicht. Dann sage ich halt, ich komme erst, weiß auch nicht, ein bisschen später, dann füge ich mich noch in der Gemeinde. Nicht, weil das jemand sagt, du musst, sondern weil ich Jesus will treu sein. Und ich bin mega dankbar für die Treue. Wisst ihr, die Treue sind eigentlich die Gemeinde richtig bauen. Und es ist so wertvoll. Und ich glaube auch Gott, wenn wir so treu leben, dann wächst die Gemeinde auch mehr und wir ehren Jesus auch. Jetzt muss ich auch sagen, heutzutage ist eigentlich treu nicht mehr so ein aktuelles Wort, oder? Höchstens, wenn es darum geht, untreu zu beschreiben. Aber heute ist irgendwie so ein bisschen, ja, treu, das ist nicht so spannend. Heute ist ja mehr so ein bisschen in die Frage, was bringt es mir denn eigentlich? Und es ist ja eigentlich, ist das der Kennedy gewesen, oder? Der amerikanische Präsident, der mal gesagt hat, hey, frag nicht, was dein Land für dich kann tun, frag, was du für dein Land kannst tun. Und ich sage, frag nicht, was deine Gemeinde für dich kann tun. Jetzt im Ernst, oder? Nein, ich finde, wir sollten wirklich probieren zu fragen, hey, was kann ich für Gemeinde tun? Also, immer mag ich vielleicht auch nicht, ist klar, aber immer wieder mal, am Sonntagmorgen. Welcher Pastor kommt echt heute? Hat echt eine gute Botschaft und so. Das ist schon auch sicher nicht ganz unwichtig, das glaube ich auch, weil mir auch so gehen, wenn ich nicht selbstständig wieder vorne stehe. Aber man kann sich einmal fragen, hey, ich komme heute und für wer kann ich heute ein Ohr haben? Wem geht es heute nicht so gut? Und Gott kann dich brauchen, dem hinein, indem du sagst, hey, ich komme in dieser Treue hinein. Die Maria steht vor dem Grab. Sie brüllt, ist traurig und ratlos. Und es ist Ostern. An dem Moment ist schon Ostern, aber für sie ist es noch ein dunkles Rätsel. Es ist noch, macht überhaupt keinen Sinn. Ihr ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ihr verheißungsvolle Weg mit Jesus ist unter dem Kreuz zu Ende gegangen. Sie hat so voll drin in der Arbeit für Jesus. Es hat sie völlig ausgefüllt und jetzt einfach wie eine Seifenblase verplatzt, alles weg. Die ganze Hoffnung weg. Die Hoffnung ist zu Ende. Grabsteine sind Schlusssteine von enttäuschten Hoffnungen. Grabsteine sind Schlusssteine von enttäuschten Hoffnungen. Und zu allem Leid hinzu hat jemand das Grab geschändet und den Leichnam gestohlen. Sie ist am Tiefpunkt angelangt. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, Jesus ist tot in ihrem Denken. Und auch da, ich habe mir überlegt, kann es sein, dass ich es mir manchmal der Maria gleichet in diesen Gedanken. Wir sind betrübt und traurig. Ratlos und abgelöscht, sieht nur noch schwarz. Und irgendwo ist man mit drin und leidet. Und Jesus ist in unserem Denken wie tot. Obwohl wir eigentlich wissen, er ist auferstanden. Aber in unserem Denken ist es, wie wenn er gar nicht auferstanden wäre. Als gäbe es ihn nicht, als könnte er nicht etwas bewirken und in unsere Situation reden. Ich weiss nicht, vielleicht geht es ihm manchmal auch so. Etwas so ähnlich ist es wieder von der Maria gegangen. Sie war gefangen in ihrem Kummer und hat ihrem Leben keine Wende geben können. Ich meine, sie steht in diesem Grab und sie hat nichts ändern können, dass das wieder anders wird. Sie hat keine Chance gehabt. Das war der erste Teil von Ostern. Gott sei Dank geht es dann noch weiter. Und dann zeigt nämlich Jesus, wie sehr er Maria lieb hat. Maria Magdalena. Er hat sie will ein weiteres Mal befreien. Und so haben die Engel gefragt, Frau, was weinst du? Also ich finde es noch schon mal schön, dass die Not gesehen haben von der Maria, oder? Also das ist schon mal etwas sehr Positives. Sie haben sie will abholen in dem Kummer, wo sie drin war. Sie haben sie letztlich auch vorbereiten auf die Botschaft, die noch kommt. Und Maria sagt, weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Stimmt das dann? Oder das, was sie gesehen hat, hat sie glauben lassen, es hat jemand den Leichnam gestohlen. Und sie weint bitterlich wegen etwas, was gar nicht ist, weil sie die Wahrheit nicht kennt. Wie oft geht es uns ähnlich? Wie oft sind wir vielleicht auch betrübt oder verrückt, weil wir etwas annehmen, was gar nicht ist, etwas falsch interpretiert. Hey, wie oft habe ich selber schon und andere erlebt, dass durch Missverständnis ist etwas Dunkles ins Leben gekommen und es ist auch mies gegangen und am nächsten Tag kommt es vielleicht raus und dann ist wieder gut. Oh, manchmal geht es dann auch noch ein länger, manchmal muss man miteinander reden, manchmal findet man sich wie nicht gerade. Habt ihr das auch schon gehabt? Es ist ein Elend. Oder, dass einem mies geht an etwas, was gar nicht müsste sein. Aber das Schlimmste sind vielleicht nicht einmal Missverständnisse, sondern dass dann, wenn in dem Moment im Denken Jesus eine Art wie tot ist, dass man wie geistliche Wahrheiten wie nicht aktiviert in dem Moment, obwohl die eigentlich da sind und gültig werden. Und darum ist es so gut, wenn wir einander helfen. Vielleicht brauchen wir mal gegenseitig, dass einer ein bisschen schüttelt da, der Schulter, hey, hallo, wo ist Jesus? Hey, wo ist die geistliche Wahrheit? Was wollen wir jetzt glauben in dem Moment? Also ich brauche das vielleicht manchmal. Ich vielleicht auch, dass wir uns helfen in dem Sinne. Auf jeden Fall der Versuch von den Engeln, der ist gescheitert. Sie haben der Maria nicht helfen können. Und da wird es noch heller. Da wird es noch heller. Das Erbarmen von Gott mit der Maria wird noch heller. Weil jetzt kommt der verstandene Christus höchstpersönlich und fragt Maria: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Er hat ja genau gewusst, um was es geht, oder? Aber er hat sie abgeholt. Und Maria dreht sich um und schaut ihn an und erkennt ihn nicht. Vielleicht hat sie so verbrüllt die Augen gehabt, dass sie einfach nicht gut durchgesehen hat. Vielleicht hat Gott ihren auch die Augen weit zugehebt. Aber was da passiert, das finde ich jetzt wirklich außergewöhnlich. Jetzt müssen wir uns überlegen, Jesus hat gerade den grössten Sieg errungen, was es überhaupt gibt. Ich meine, im Garten Eden, wo Adam und Eva abgefallen sind von Gott, hat eine Suchaktion, eine Rettungsaktion angefangen, die ist tausende von Jahren gegangen. Und Jesus ist am Kreuz gestorben letztlich, hat dann geschrieben, es ist vollbracht, alle Schuld abgetragen, Sonntagmorgen, steht auf, Sieg errungen. Und was macht Jesus? Er begegnet einer armen, traurigen Frau und will sie aus ihrem Jammertal rausholen. Nicht irgendwie, ja, Bühne, hallo, hey, ich hab's geschafft, juhu. Er ist bei dieser Maria und sagt, du allein, jetzt gerade im Moment, bist mir so wichtig, ich will dich aus dem Jammertal holen. Und das ist der Hammer. Er sagt quasi, warum brüllst du? Hey, warum klagst du? Mit anderen Worten, du bist nämlich kein Kind vom Tod mehr. Du stehst nicht mehr auf dem Boden vom Tod. Deine Füße stehen auf dem Verstehungsboden, weil ich bei dir bin. Und so will Jesus auch uns ansprechen. Und es gibt so viele quälende Warum-Fragen. Also vor allem, wenn es einem nicht gut geht. Warum das viele Leid in der Welt? Warum muss ich so viel Schweres durchmachen? Und Jesus kehrt es wie um und sagt, hey, warum brüllst du eigentlich noch? Ich bin ja bei dir. Ich lade dich nicht mehr los. Du stehst nicht mehr auf dem Boden der Sinnlosigkeit. Wo immer du stehst, ist geheiligtes Land. Ich bin bei dir. Ich will deine Wahrnehmung umdrehen. Wenn du das zulässt, dann kann aus Trauer Freude werden. Hat Jesus auch gesagt in der sogenannten Bergpredigt: Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Also, wenn immer wir von negativen Gefühlen überwältigt werden, dass wir probieren, unseren Sinn zurechtbringen lassen von Jesus. Es ist ja manchmal schwer, oder? Es ist wirklich nicht immer so einfach. Aber dass wir uns wie Jesus aussetzen und sagen, Jesus, jetzt brauche ich wirklich Schüttli mache ich durch. Ich will die geistliche Wahrheit in dem hinein sehen. Du kannst mir wieder Freude schenken. Auf jeden Fall, der Versuch bis dahin ist auch gescheitert von Jesus gegenüber der Maria. Noch immer hat sie es nicht gecheckt. Und dann kommt das eine Wort. Das eine Wort voll eingeschlagen hat. Er sagt, Maria. Das Wort. Und mit einem Mal zerreißt die Dunkelheit im Leben von der Maria wie ein Blitz. Und all die Argumente, die sie im Kopf hat, all die falschen Überzeugungen, sind mit einem Schlag weg und sie zählen nichts mehr. Das eine Wort verändert alles. Maria erkennt, Jesus lebt. Hey, überleg mal, sie hat ihn begraben. Jetzt steht er da, er lebt. Der ist schon verstanden. Und sie erkennt auch, dass ihre Beziehung zu dem geliebten Herrn nicht nur auf die Welt beschränkt ist. Er steht über dieser Welt. Und mit einem Mal hat sie wieder Lebenssinn. Mehr Lebenssinn als je zuvor. Also das muss ja wirklich 180 Grad drehen gewesen sein. Von der Haarspitze bis in die Zehen runter. Mich nimmt es Wunder, wie Maria aus der Wäsche geschaut hat. Das wäre spannend, oder? Du siehst wahrscheinlich zuerst mega erstaunt, ungläubig staunen und plötzlich eine riesen Freude. Also das wäre spannend, das mal können zu sehen. Und interessant finde ich auch, dass nicht Argumente die Maria überzeugt haben. Das hat ihr niemand erklärt und Argumentationen, sondern die persönliche Anrede. Maria. Das ist persönlich die Ebene. Jesus hat mit Liebe und Vollmacht in ihr Herz geredet. Und vielleicht ist das auch etwas, wo wir auch, das was gewisse Menschen auch brauchen. Vielleicht brauchen gewisse Menschen weniger jetzt die Argumentationen und ich das Recht habe, sondern einfach auch mehr, dass sie sehen, hey, Jesus sieht mich. Und er nimmt mich wahr. Er kennt mich mit Namen. Und das stimmt übrigens. Jedes von uns, wenn ich nicht alle kenne, aber jedes von uns kennt Jesus mit Namen. Er weiß genau, wo wir stehen. Er weiß genau, was wir für Gedanken haben, die vielleicht schwierig sind oder was uns gut geht. Er weiß alles. Und du bist ihm so etwas von wichtig. Mega, mega wichtig. Wo Jesus nämlich Maria ausgesprochen hat, hat er ihre wie Bahn frei gemacht zum Herz und hat ihr gesagt: Hey Maria, ich bin's, wir kennen uns, ich kenne dich, du bist mir so wertvoll. Und vielleicht ist es auch ein Weg, wie wir noch mehr sollten da probieren, die Menschen in unserem Umfeld wahrzunehmen. Einfach auf dieser persönlichen Ebene. Und nicht unbedingt sie beurteilen nach ihrem Verhalten. Und wenn sie anständig tun, dann sind wir auch anständig. Und sonst kann man ein bisschen tun. So, die Nachbarin hat schon wieder das Anrufen nicht zugemacht. Ach, eine Katze wieder reingehen, gackeln, das ist doch grusig. Oh. Oder der andere Nachbar fährt zu nahe ans Auto, dann kann ich nicht mehr aussteigen. Und dann regt man sich auf und es gibt eine Distanz. Und Jesus hat gesagt, Maria, das gibt Nähe. Dass wir wieder Nähe suchen zu Menschen. Jesus sieht das Herz und auch die Not auch von der Maria. Wenn wir auch probieren, uns in die Richtung zu entwickeln, gerade mit den Menschen in unserem Umfeld. Und ich finde, die Reaktion von der Maria finde ich auch cool. Die Maria ist gut. Das ist jetzt Kommunikation auf höchstem Niveau, oder? Jesus sagt, Maria. Sie sagt, Rabuni. Zwei Worte sagen mehr als 1000. Hammer. Es sind zwei Menschen, die sich total gut kennen und verstehen. Und Rabuni, das heisst, wie man es da lesen, mein, also Lehrer. Aber es bedeutet auch mein Herr. Mein Meister. Also, wenn man an einem Rabbi hat, eine besondere Ehre erweisen, hat man gesagt, Rabuni, du bist mein Herr. Und wo Maria erkennt, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist, gibt es für sie nur eine Konsequenz. Es gibt nur eine Konsequenz. Rabuni. Der Mann, der da auferstanden ist, das ist mein Herr. Weil er hat den Tod besiegt. Und darum gebe ich mein Leben in seine Hand. Jesus, du darfst mein Leben bestimmen. Ich gehöre dir, ich vertraue mich dir an. Und da gibt es Maria ein eindrückliches Beispiel an einer bedingungslosen Hingabe. Ich meine, es war vorher schon ziemlich heftig, die Hingabe, aber jetzt ist es gerade noch mal eine Stufe mehr. Und eigentlich hat Jesus ja auch unsere Hingabe verdient. Denn er ist auch für uns der Herr über Leben und Tod. Er hat den Tod überwunden. Und ich glaube, es viele Gläubige, die sagen das absolut, sehe ich auch so. Oder ich gebe mich Jesus Herr. Jesus, du darfst mein Leben bestimmen. Du darfst sagen, was Sache ist. Und dann kommt noch ein unausgesprochenes Wörtchen hinein. Unausgesprochenes Aber. Pünktli. So im Sinn von, ja, ich bin bereit, mich dir herzugeben, Jesus, aber ich hätte schon gern, dass du mich von schweren Krankheiten bewahrst. Jesus, ja, ich gebe mich dir her, wirklich, ich meine es ernst, aber ich möchte schon irgendwo, dass es finanziell einigermaßen aufgeht und dass ich, ja, dass meine Hände nicht zu fest muss dreckig machen, also nicht muss Sachen machen, was mache ich stinkt. Jesus, ich gebe mich dir wirklich her. Aber ich erwarte, unausgesprochen, also aber ist immer, ich erwarte, also zweimal im Jahr so eine dichte, dicke Ferien, also das müsste schon drin liegen. Und dass ich meine berufliche Laufbahn wirklich selber bestimmen kann, dass mir noch niemand reinredet. Jesus, du auch nicht, weißt, ich will es wirklich selber. Dass ich mich da wirklich entfalten kann. Und Jesus, ich gebe mich dir wirklich her, ich bin bereit, wirklich Vollgas zu geben, aber unausgesprochen, ich erwarte, dass du mir einen guten Ehepartner schenkst, der mich glücklich macht. Das müssen auch hoffentlich alle Ehepaare schmunzeln. Genau. Oder, und das sind so dann so ein paar Voraussetzungen. Jesus, wirklich, ich bin bereit, mich dir bedingungslos hinzugeben, wenn du diese Voraussetzungen ein bisschen beachtest. Und das ist ein bisschen speziell. Also Hingabe, ja, aber das ist das für eine Hingabe. Also sicher nicht die, die Maria gelebt hat. Und ich denke, vielleicht erkennen wir uns ja im einen oder anderen von diesen Beispielen. Dort, wo wir vielleicht ein bisschen Schlagseite haben. Wisst ihr, wenn wir so handeln mit diesen Bedingungen, dann tun wir eigentlich sagen, ich weiss besser, was für mein Leben gut ist als Gott. Als der lebendige Gott. Ich weiss besser, wie das Leben funktioniert. Und es ist auch ein Ausdruck von Misstrauen irgendwo. Ich meine, es ist irgendwie mega verständlich, wenn man da ein bisschen, aber darum muss ja die Beziehung muss ja wirklich vertieft werden und aufgebaut werden. Und ich muss immer mehr und mehr lernen, mein Misstrauen, meine Bedingungen abzubauen und sagen, Jesus, ja, ich gib's dir her. Schau du. Und dass wir eben das Misstrauen wirklich erkennen als etwas. Also ich will sagen, ja, eigentlich heisst das, ich traue Gott nicht so ganz, dass er es wirklich gut macht in meinem Leben. Er ist halt doch noch ein bisschen weit weg im Himmel, oder? Ich muss selber noch ein bisschen schauen, dass da nicht zu kurz komme. Maria sagt ihrem kindlichen Glauben, Rabuni, mein Herr, mein Meister, bedingungslos. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir uns gegenseitig helfen, in die Richtung zu wachsen. Eine Gemeinschaft von Bedingungslosen gegenüber Jesus und Menschen. Und dass wir probieren, gewisse Sachen loszulassen und Segen empfangen, wo Jesus dann in die Hände einlegen kann. Die Geschichte von der Maria, ich finde, die ist wirklich Hammer. Und es sind so drei Bereiche, wo ich den Eindruck habe, können wir einiges mitnehmen. Das erste war ja das, dass sie wirklich ein riesen Vorbild ist, Punkt der Treue. Auch jetzt, wo Jesus tot ist, sie weicht nicht vom Grab weg, sie bleibt dort. Und ich glaube, treu ist auch heute, auch wenn es nicht so modern ist, aber für Jesus ist das etwas ganz, ganz Wertvolles. Sehr eine hohe Tugend. Und darum nimm doch den Gedanken mal mit. Vielleicht heute Nachmittag oder wenn du mal die Zeit hast in den nächsten Tagen, überlege mal, hey, wie steht zu meiner Treue gegenüber Jesus? Wo hat er Freude an mir? Und wo könnte ich eigentlich noch ein bisschen arbeiten an diesem Punkt? Nimm doch das mal mit, kannst du nur gewinnen. Der Gedanke von der Treue. Und dann, vor dem leeren Grab, hat Maria das Zweite, sie hat eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Sie brüllt um den toten und gestohlenen Jesus erbitterlich. Dabei ist er weder tot noch gestohlen. Und das ist, kann uns ähnlich gehen, wenn wir, dass wir niedergeschlagen sind und traurig sind, weil wir falsche Überzeugungen haben. Und das ist dann der Fall, wenn wir irgendwie vergessen, dass Jesus verstanden ist. Wenn sie in unseren Emotionen, in unserem Denken wie nicht mehr vorhanden ist. Im Kopf wissen wir es irgendwo schon, aber es ist irgendwie nicht mehr aktiv. Der Martin Luther hat ganz gute Frau gehabt, die hat Käthe geheissen. Die Käthe. Und der Martin Luther ist mal so im Zweifel versunken und depressive Gedanken und es hat ihn umgerührt und es ist ihm mies gegangen und manchmal denke ich, ja, hallo, willkommen im Club, Martin Luther. Manchmal geht es mir auch ein bisschen so. Und dann war er so im Studierzimmer und die Tür geht auf und seine Frau kommt in eine Käthe und sie war schwarz angelegt in Trauerkleider. Und der Martin Luther hinter dem Schreibtisch ist, oh, Käthe, wer ist gestorben? Und sie hat gesagt, dein Jesus. Dein Jesus ist gestorben. So wie du dich verhaltest, wo ist er? Aber Jesus ist lieblich auferstanden. Und er will in unsere Nöte, in deine Zweifel einkommen. Und dann kehrt bei uns Ostern ein. Der Osterjubel kann gross werden. Der Osterjubel, der heisst, Jesus lebt. Aus Verzweiflung kann neue Hoffnung werden. Und vielleicht müssen wir, oder vielleicht musst du es sogar wirklich mal selber sagen, wenn du für dich alleine bist, sagst du, hey, er lebt, Thomas, er ist verstanden. Barbara, musst du das selber vielleicht so ein bisschen schütteln. Manchmal müssen wir uns gegenseitig ein bisschen schütteln. Er lebt. Und diese neue Hoffnung, die kann dann in die Hingabe führen. Und das ist der dritte Punkt, den Maria uns da vermittelt. Hingabe zum Rabuni. Dass wir uns mit Haut und Haar im Herrn geben und sagen, Jesus, da bin ich. Und wenn du jetzt willst, dass ich irgendwo, weiss ich, woher in die Mission gegangen, ich mach's. Aber im Wissen, jetzt kommt gleich noch das aber im Wissen, dass er mich nicht irgendwo her schickt, was nicht gut ist. Wo ich überfordert bin, wo ich untergegangen. Und übrigens, es sind nicht so viele Leute, die auf Sibirien in die Mission gehen. Einfach, dass sie es wissen, es gibt ganz wenig. Es braucht ganz viele Leute, die da bleiben. Aber dass wir sagen, Jesus, da bin ich, brauch du mich, wie du willst. Ich vertraue dir. Und wisst ihr, wenn das euch schwerfällt? Vielleicht fällt es, manchmal geht es, es gibt ja die eine Stelle, der eine Vater, wo Jesus sagt, ich glaube, Herr, hilf mir im Unglauben. Da kannst du das noch anfügen. Sag Jesus, ich glaube, du meinst es gut, aber hilf mir im Unglauben. Ich glaube, hilf mir im Unglauben. Er ist so barmherzig, er nimmt das an. Und dann ist Maria aber nicht mehr vor dem leeren Grab stehen geblieben. Es geht dann nachher weiter, oder? Sie ist dann nicht stehen geblieben, sondern sie ist zu den Jüngern und hat verkündigt, er ist auferstanden. Dann hat sie das nächste Problem angefangen, weil die haben sie nicht geglaubt. Das wäre in der nächsten Geschichte. Aber sie ist nicht beim Grab geblieben nachher. Dann hat sie den Auftrag gehabt. Und auch wir wollen nicht bei unseren Friedhöfen bleiben. Bei unseren Nöten und unseren Trauer, sondern dass wir weitergehen und den Traurigen sagen, hey, du bist nicht allein, du Traurige. Und den Verzweifelten, Jesus kann dir helfen. Er kann. Er kann uns Trauer Freude machen. Und Ostern heisst eben, Grabsteine sind nicht Schlusssteine von enttäuschten Hoffnungen, sondern für die Gläubigen ist der Tod nicht das Letzte, aber der Anfang vom Besten, was es überhaupt gibt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass du verstanden bist. Ich bin so froh, dass man dich erleben kann. Und es ist wirklich wahr, Herr. Herr, wenn ich es können, dann kann das jeder. Du bist erfahrbar. Und ich bin so froh auch. Und du siehst auch, wie es, obwohl ich das weiss, passiert es im Alltag manchmal, dass es wie auf die Seite gerückt wird und nicht einem überschwemmt. Und ich, vielleicht gibt es Leute unter uns, was genau so geht im Moment. Und ich bitte so fest, Herr, komm neu drin rein. Drück die Not auf die Seite und schenk, dass deine Verstehung neu Fuß fassen kann, neu kann einfach Kraft ausstrahlen und Hoffnung ausstrahlen. Danke viel, viel mal für deine Kraft. Danke viel mal für deine Geduld. Und für dein Dasein. Amen.